Ja, also nachdem Ulrich Wagner Ihnen jetzt so ein bisschen den theoretischen Hintergrund bzw. die gedankliche Basis und unser Konzept erklärt hat, möchte ich zunächst in der Chronologie zumindest erst nochmal einen Schritt zurückgehen und die Frage beantworten, die man sich ja berechtigterweise stellen kann, warum eigentlich ausgerechnet in Marburg so ein Modellprojekt, wie Herr Wagner das jetzt beschrieben hat, umgesetzt wird. In der Einleitung von Johannes Becker ist es schon etwas angeklungen. Es hat natürlich mit einer öffentlichen Debatte zu tun. Diejenigen von Ihnen, die schon ein paar Semester länger hier studieren, werden sich vielleicht daran erinnern. 2007 hat ein großer Lebensmittelmarkt, Einzelhandelsmarkt aufgemacht in unmittelbarer Nähe zum Elisabeth-Blochmann-Platz. Und gleichzeitig oder kurz vorher wurde dieser Platz auch so umgestaltet, Sie sehen da das Bild, dass man sich da hervorragend abends aufhalten kann. Gleichzeitig ist das Kino in der Nähe, gleichzeitig der Oberstadtaufzug, der im Prinzip zum Herzen Marburgs führt. Und ja, kurz gesagt, ist es ein hervorragender Platz, um sich im Sommer draußen zu betrinken, insbesondere wenn der Alkoholnachschub günstig ist. Und was dann tatsächlich passiert ist, auch statistisch nachweisbar ist, dass die Straftaten in diesem Bereich, insbesondere eben die mit erhöhtem Alkoholkonsum zusammenhängen, massiv zugenommen haben. Und auch insgesamt durch diese Raumnutzung, wie sie dann eben vor allen Dingen von Jugendgruppen auch getätigt wurde, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger massiv nachgelassen hat und die Politik in die Situation versetzt wurde, auch flankiert von den Lokalmedien, die natürlich solche Geschichten auch gerne aufgreifen, insbesondere in einer Stadt, wo nicht besonders viel passiert, reagieren musste. Und was wir gemacht haben, waren gemeinsame Jugendschutzkontrollen durchzuführen mit der Polizei, mit dem Ordnungsamt und mit dem Jugendamt. Also Sie sehen schon ein institutionenübergreifender, kooperierender Ansatz. Allerdings war es natürlich so ausgelegt, dieses Projekt, dass es vor allen Dingen situativ intervenierend war. Also das heißt, die drei angesprochenen Stellen, Polizei, Jugendamt und Ordnungsamt, haben eben gemeinsam Risikogruppen identifiziert und haben sie angesprochen, um eventuell später stattfindende Gewalttaten schon vornherein auszuschließen oder unwahrscheinlicher zu machen. Und ich denke, an dieser Stelle muss man den Verantwortlichen der Stadt Marburg nochmal ein großes Kompliment zollen, denn diese Maßnahmen waren durchaus effektiv. Für diejenigen, die das interessiert, ich habe auch noch die polizeiliche Statistik dabei, mit der man das belegen kann. Die Straftaten sind tatsächlich auf ein Drittel geschrumpft von dem, was sie hatten in den Hochzeiten, in den Jahren darauf, durch diese Maßnahmen. Allerdings ist den Verantwortlichen klar gewesen, schon zu dieser Zeit, dass das natürlich kein nachhaltiges Konzept ist. Und so kam die Idee oder der Ruf auch, eine nachhaltige Strategie zu entwickeln. Und das war gewissermaßen unser Türöffner, zu sagen, wir brauchen etwas, was nicht nur Symptome bekämpft, was nicht nur die Situation in den Blick nimmt, sondern was dauerhaft Strukturen schafft und auch Effekte hat, die längerfristig anhalten. Also Support You, das kleine SU am Anfang steht für Sucht, das erste große P steht für Prävention, das P, das zweite steht für Polizei, das ORD steht für Ordnungsamt und das JU für Jugendamt. Also es ist ein Suchtpräventionsprojekt in gemeinsamer Durchführung mit Polizei, Ordnungsamt und Jugendamt. Also vor diesem Hintergrund, mit diesem Türöffner durften wir vor einem Jahr beginnen, unser Konzept auch in die Praxis umzusetzen. Wir sehen es als Erbe. Wir sind institutionell immer noch direkt mit dem Ordnungsamt verwandelt, kooperieren mittlerweile aber auch mit einer Reihe von anderen Institutionen ganz direkt. Namentlich sollte ich noch erwähnen, das Netzwerk gegen Gewalt Mittelhessen, das Jugendrechtshaus Marburg-Biedenkopf sowie auch die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf. Dort sind insbesondere die Einheiten und Stellen, die sich eben mit Jugendkriminalität befassen, auch bei uns in die Planungsgruppe des Projektes integriert. Und vielleicht auch für diejenigen, die das noch nicht wissen, mir war das, bevor ich angefangen habe, auf dieser Stelle zu arbeiten, auch nicht ganz klar. Also die Polizei hat durchaus sehr viel weitreichendere Kompetenzen, als nur irgendwie situativ zu intervenieren. Also es gibt durchaus Leute in der Polizeiführung, die sich auch über präventive Strategien viel Gedanken machen und die auch Geld in die Hand nehmen und die sehr kooperationsbereit sind. Das, denke ich, ist in der Einleitung von Ulrich Wagner schon deutlich geworden. Wir haben einen ganzheitlichen Auftrag. Das sind die drei großen Schlagworte, die Sie da finden, die im Prinzip aus dem Forschungsstand abgeleitet sind. Also zum einen die Orientierung auf den lokalen Raum und die lokalen Strukturen, die ressortübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung und natürlich auch die Einbindung und Ansprache der Öffentlichkeit, denn das ist natürlich der Raum, wir haben es gehört, Lernprozesse, die aggressives Verhalten befürworten und deswegen muss man auch diesen Raum als Ganzen umgestalten. Entsprechend sind unsere Zielgruppen potenziell alle öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Stellen, die von sich selbst sagen, dass sie Gewaltprävention machen, aber auch die in besonderem Maße mit gewalttätigen Verhalten konfrontiert werden, also insbesondere wenn Sie an den Jugendbereich denken oder auch andere Gruppen. Aber, das möchte ich auch nochmal betonen, grundsätzlich nehmen wir auch gerne die Anregungen von interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf und natürlich in letzter Instanz geht es darum, die Situation der Betroffenen zu verbessern. Das ist bei unserem Projekt natürlich auch im Mittelpunkt, aber da wir stärker institutionell arbeiten, sind wir selbst nicht diejenigen, die an der Basis arbeiten und dann Verhaltenstrainings oder ähnliches durchführen. Also wir kümmern uns in erster Linie um die Strukturen, sind aber auch offen für die Öffentlichkeit. Ebenfalls von Johannes Becker schon in der Einleitung angesprochen worden. Wir haben 2011, 12 beziehungsweise das Ordnungsamt eine Erhebung durchgeführt, wo über 300 Vereine und Organisationen angeschrieben wurden, welche Präventionsmaßnahmen sie anbieten. Dabei kam raus, dass tatsächlich schon 80 bis 90 Programme, die wir als gewaltpräventiv nach dieser Projektdefinition bezeichnen würden, hier stattfinden. Und was auch entscheidend ist, diese bunte Landschaft, Sie kennen das, Marburg ist eine aktive Stadt, eine junge Stadt, eine engagierte Stadt, werden auch von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Akteuren durchgeführt. Dementsprechend ist auch unser Ansatz nicht zu sagen, wir müssen das Rad neu erfinden und wir kommen jetzt hier mit unserem super Konzept und gefälligst macht das alle, sondern wir gehen andersrum vor, bottom-up und versuchen eben einzusammeln im Feld, was schon vorhanden ist an Strukturen, was schon funktioniert und sehen dabei unsere Rolle eigentlich eher als, als Moderatoren oder auch in manchen Fällen Mediatoren. Also es ist das Leitbild der Begleitung von Prozessen, die man vorher angeregt hat und weniger das Aufstülpen von einem Universalkonzept auf diese ganze Stadt. Also mal davon abgesehen, dass es rein praktisch auch gar nicht möglich wäre, wäre es auch hoch arrogant, davon auszugehen, dass man sich vom Schreibtisch aus viel bessere Dinge überlegen kann als Leute, die vielleicht schon 30 Jahre Sozialarbeit leisten, gute Sozialarbeit leisten, und dann das alles über den Haufen zu werfen. Da würde auch die Akzeptanz völlig verloren gehen und das wollen wir auch nicht. Die Zielsetzung ist dementsprechend eben vor allen Dingen die Abstimmung, die inhaltliche, aber auch räumliche Abstimmung dieser Maßnahmen zu verbessern und natürlich auch an identifizierten Lücken qualitativ zu erweitern. Also es geht uns auch ganz und gar nicht darum, diese Landschaft, diese bunte Präventionslandschaft mit den vielen Projekten noch weiter aufzublähen, sondern ganz im Gegenteil eigentlich eher darum, diese Maßnahmen zu bündeln und dort an den Punkten, wo wirklich noch blinde Flecken sind oder wo wirklich noch Angebote fehlen, dort nachzubessern, direkt in Koordination mit mehreren Akteuren und Anbieterinnen. Und da wichtig zu betonen dabei, das sollte ich vielleicht auch nochmal herausstellen, also wir als Projekt vom Konzept sehen grundsätzlich keine Konkurrenzsituation zwischen primären Ansätzen, sekundären Ansätzen oder tertiären Ansätzen. Also wir glauben oder sind davon überzeugt, das beweist auch die Empirie, dass alle diese präventiven und auch intervenierenden Strategien notwendig sind in bestimmten Situationen. Und was wir eben hoffen, ist, dass man aus der Kombination, aus der zielgerichteten Kombination dieser unterschiedlichen Ansätze auch Synergien erzielen kann. Was machen wir dabei? Zum einen, da sehen Sie auch wieder, wie es korrespondiert mit den Konzepten von primären, sekundären und tertiären Maßnahmen, wollen wir die Öffentlichkeit sensibilisieren. Sie sehen, da steht unsere Marburger Erklärung gegen Gewalt. Dazu sage ich aber später noch was, wenn ich über Beispiele spreche. Also es geht zunächst erstmal darum, überhaupt auf Probleme hinzuweisen, auch bestimmte Missstände vielleicht auch ins Bewusstsein zu rücken, die Leute auch selbst in die Verantwortung zu nehmen. Denn die Maßnahmen zur Sicherstellung erfolgreicher Lebensbewältigung, also auch als primäres Angebot, ich denke, darüber muss ich nicht viel sagen. Es ist relativ offensichtlich, wenn Sie Perspektiven haben, wenn Sie Ihrem Leben einen Sinn geben können, dann neigen Sie einfach weniger zu delinquenten Verhalten. Die pädagogischen Angebote finden natürlich grundsätzlich sowie im primären, sekundären und tertiären Bereich statt. Und bei der Intervention von Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden befinden wir uns natürlich im tertiären Bereich. Aber vielleicht kann ich da auch nochmal auf das Praxisbeispiel der Portu verweisen. Dort wurde es tatsächlich auch so gemacht. Also die Rolle des Jugendamtes bei diesen Jugendschutzkontrollen bestand stärker darin, die Leute kommunikativ anzusprechen, während sich die Polizei eher im Hintergrund hielt. Und die Polizei sollte dann auch wirklich erst in Erscheinung treten, wenn eine Szene eskaliert ist. Also Sie können sich selbst vorstellen, dass wenn mehrere betrunkene Menschen aufeinander losgehen, dass dann vielleicht auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter überfordert sein können und dass es dann ganz sinnvoll ist, auch die Polizei noch dabei zu haben. Ohne dass man jetzt für gut heißen sollte, einfach pauschal Plätze leer zu räumen oder so. Das ist auch nicht das, was wir möchten. Das war jetzt noch relativ abstrakt, deswegen habe ich Ihnen einfach drei konkrete Praxisbeispiele mitgebracht, sonst reden wir nur über Konzepte. Das erste ist eben die Marburger Erklärung gegen Gewalt. Das Ziel war vor allen Dingen, dass man einen Minimalkonsens formuliert mit allen Akteuren, die wir direkt ansprechen, auch als durchführende oder Kooperationspartner. Dass das gar nicht so einfach ist, zeige ich Ihnen im nächsten Punkt nochmal. Zum anderen ist es natürlich auch einfach eine PR-Kampagne, ein PR-Instrument, um das Projekt bekannter zu machen, aber auch um zu sensibilisieren. Und als dritten Punkt, das ist auch nicht ganz banal hoffentlich, geht es natürlich auch darum, den Bürgerinnen und Bürgern ein politisches Druckmittel in die Hand zu geben, falls nochmal Situationen aufkommen, wo vielleicht Maßnahmen sinnvoll sind oder wenn bestimmte Dinge auch gestrichen werden sollen von der Agenda, dass man darauf hinweisen kann, ihr habt euch einen präventiven Ansatz verpflichtet, nicht nur einer Intervention oder einer Repression, und das haben x Leute unterschrieben und jetzt wollt ihr das canceln, und es gibt eine Bevölkerung, die durchaus daran interessiert ist, dass es weiterläuft. Also das sind diese drei Ziele vor allen Dingen dieser Kampagne. Als weiteres Beispiel ist der Marburger Präventionsatlas zu nennen, weil der ganz gut widerspiegelt, was wir mit dem Projekt auch insgesamt versuchen. Also an zentraler Stelle werden auf diesem Präventionsatlas, ich habe die Adresse dort eingefügt, unterschiedliche Angebote von unterschiedlichen Akteuren zusammengestellt. Das klingt jetzt vielleicht auch recht banal, aber als wir angefangen haben, uns in das Feld auch einzuarbeiten, hier vor Ort, haben wir festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, rauszufinden, überhaupt mal zu gucken, wer macht was. Also wenn Sie danach suchen, nur im Internet, da sind Sie ganz schön lange mit beschäftigt. Und dann war zum einen natürlich die Motivation zu sagen, gut, wenn jemand wirklich Gewaltopfer wird, dann sollte es für diese Person doch wesentlich bequemer sein, zentral an einer Stelle verschiedene Angebote zusammenzufinden. Und andersrum ist es natürlich auch für professionelle Vernetzung, wenn Sie selbst in diesem Bereich tätig sind. und sie suchen vielleicht jemanden, mit dem sie kooperieren wollen, oder sie sind vielleicht Lehrerin und suchen für ihre Schulklasse ein Antigewalttraining oder haben Probleme mit Diskriminierung und Mobbing, dass sie zentral gucken können, wer bietet in Marburg, also es bezieht sich tatsächlich nur auf lokale Angebote, wer bietet in Marburg was an und wie kann ich Kontakt zu denen aufnehmen. Das ist natürlich ein Dauerprojekt, was ständig fortgeführt werden muss, und eine große Aufgabe, aber auch wichtig. Und das letzte Projekt, was ich Ihnen noch exemplarisch nennen möchte, ist eins, wo Sie im Prinzip diesen Mehrebenenansatz, den Ulrich Wagner herausgestellt hat, schon vorgedacht sehen. Also es ist ein Konzept, was wir entwickelt haben, was sich an unter 14-Jährige, also nicht strafmündige Gewalttäter richten soll. Bisher ist es eben so, dass diese Personen zwar gemeldet werden, polizeilich gemeldet werden, die Polizei gibt die Akte weiter an das Jugendamt, aber dann gibt es im Prinzip keine weitere Handhabe mehr. Oder beziehungsweise ist es in der Praxis eben oft so, dass dann nichts weiter passiert. Also theoretisch könnten natürlich auch bestimmte andere staatliche Stellen intervenieren, aber in der Praxis verläuft das dann eigentlich meist im Sande. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal auf empirische Evidenz hinweisen. Wir haben in Marburg aufgrund der jungen Demografie natürlich auch, aber wir haben hier eine leicht erhöhte Jugenddelinquenz im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt. Und wir haben gleichzeitig auch die statistische Evidenz dafür, dass insbesondere im Bereich der Gewaltkriminalität fast niemand später mehr in der Statistik auftaucht, der nicht schon in irgendeiner Art und Weise polizeiauffällig geworden ist. Also im Bereich der polizeilich erfassten Gewalttäterinnen haben über 3/4 bereits eine Polizeiauffälligkeit. Und diese Kombination hat uns dazu veranlasst zu sagen, hier ist eine Lücke, hier ist ein Bedarf, zu verhindern, dass Leute schon früh bestimmte problematisches Verhalten entwickeln. Wir haben es gehört, wir haben ein lerntheoretisches Konzept im Hintergrund, und dann dort auch zeitig anzusetzen. Wichtig dabei ist auch, dass wir eben Täter und Opfer ansprechen wollen. Also die Maßnahme, die wir hoffentlich bald beginnen können, orientiert sich am Konzept des Täter-Opfer-Ausgleichs, auch ein hervorragend evaluiertes Programm. Familien sollen eingebunden werden und von den Institutionen, die wir ansprechen, wird es hoffentlich bald umgesetzt werden, in Kooperation eben mit der Polizei, mit dem staatlichen Schulamt, mit dem Jugendamt und einem freien Träger in Marburg, der in dem Bereich sehr viel Expertise hat und der die Maßnahmen dann tatsächlich durchführen wird. Also das habe ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Also dieses Angebot soll sich an Leute richten, oder das ist der Kriterienkatalog, den wir aufgestellt haben, die Taten begehen, die im Falle einer Strafmündigkeit juristisch belangbar werden. Spezifisch Gewalttaten, da geht es nicht um Kaugummi-Diebstahl oder um Edding-Schmierereien auf den Sitzbänken oder sowas, sondern es geht um Gewalttaten, und auch diese Gewalttaten müssen eine Qualität erfüllen, die ansonsten juristisch belangbar wäre. Wir haben polizeistatistisch in dem Bereich etwa knappe 20 Taten pro Jahr, die registriert werden. Also es ist eine kleine Zielgruppe, aber es ist eine Zielgruppe, von der man mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen kann, dass sie auch dabei bleibt. Weil, das hat Ulrich Wagner auch schon gesagt, also um vor dem Richter zu landen als Jugendlicher, müssen sie in der Regel auch schon was leisten. Also wir sind lokal beschränkt tatsächlich auf Marburg-Kernstadt. Das hat aber keine inhaltliche Begründung. Also gerade wenn Sie an den Schulbereich denken oder insgesamt an Jugendliche, dann ist die Stadtgrenze ja völlig fiktiv. Also da fahren Sie einmal mit dem Bus rüber und dann sind Sie auf einmal in der Stadt, dann fahren Sie wieder raus und dann sind Sie außerhalb der Stadt. Also gerade die Leute, die an Schulen arbeiten, für die macht inhaltlich diese Grenze zwischen Stadt Marburg und Landkreis Marburg überhaupt keinen Sinn. Dass wir uns auf die Stadt beschränken, hat einen praktischen Vorteil, und zwar, dass wir hier natürlich uns auch erstmal das Feld von Null erschließen mussten und es einfacher ist, einen beschränkten geografischen Raum zu haben. Also um mal die Dimensionen vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, wir haben jetzt in dem einen Jahr etwa 100 Hintergrundgespräche geführt mit potenziellen Kooperationspartnern und Kooperationspartnern, wo wir im Prinzip Bedarf abgefragt haben und nach Anschlussstellen gesucht haben. 100 in einem Jahr. wenn wir das auf den Landkreis ausdehnen würden, plus die Fahrten, die noch dazu kommen, wäre es eigentlich fast nicht von Anfang an zu leisten. Das ist ein Argument, was pragmatisch ist. Das andere Argument ist wieder ein politisches Argument. Dieses Projekt wird finanziert von der Stadt Marburg und nicht vom Land. Und deswegen kümmern wir uns um die Stadt Marburg. Unsere Kooperationspartner, die wir im Landesplenum drin haben, die arbeiten alle auch außerhalb der Stadt Marburg. Und grundsätzlich ist es inhaltlich erwünscht, ob wir irgendwann noch dazu kommen, den Landkreis zu integrieren, nicht nur in unsere Hand. Dieses U14-Projekt, was ich Ihnen jetzt hier kurz skizziert habe, ist auch insofern bedeutsam, weil es in einem Modell das bündelt, was wir insgesamt mit diesem Projekt als übergeordnete Zielsetzung umzusetzen versuchen, namentlich eben mehrere Ebenen zu verbinden und Schnittstellen und Synergien zu erzeugen. Das klingt schön, das klingt im Konzept hervorragend, da haben Sie dann verschiedene Puzzleteile, verschiedene Bausteine, die passen sehr gut zusammen und die können Sie kombinieren, die können Sie zusammensetzen. Und dann gehen Sie raus ins Feld und dann stellen Sie fest, damit das funktioniert, brauchen wir ja tatsächlich erstmal Kooperation, und zwar Kooperation von konkreten Personen und Institutionen. Damit bin ich bei den Herausforderungen im Feld, und auch diese Kooperation, die Voraussetzung ist für die Zusammenarbeit, hat ihrerseits schon wieder Voraussetzungen, nämlich wenn Sie kooperieren wollen, insbesondere in so einem politischen Rahmen, dann müssen Sie sich erstmal verständigen darüber, was eigentlich die Probleme sind. Das ist auch schon ganz am Anfang bei Ulrich Wagner angeklungen. Sie müssen sehr klar sagen, was Sie machen möchten. Und Sie müssen vermitteln, Sie müssen Zielvorstellungen zusammenbringen. Und das, was Sie wollen oder was Sie nicht wollen, das hängt natürlich maßgeblich erstmal davon ab, was Sie als Probleme identifizieren. Und bereits auf dieser Ebene möchte ich Ihnen in zwei Schritten kurz darstellen, wie ein Problem beginnen kann oder natürlich eine Herausforderung. Das erste ist, was ist überhaupt Gewalt? Und das zweite ist natürlich, wie entwickle ich eine Strategie gemeinsam, um diese Gewalt auch vorzubeugen? Zu dem, was eigentlich Gewalt ist, wenn Sie ins Feld gehen, da klaffen die Meinungen auseinander von Zitat Insel der Glückseligen, das ist ein Zitat, was ich recht oft gehört habe zu dem Zustand in Marburg, bis hin zu Anzeichen voranschreiten, dass das Lachen, das ist jetzt ein sehr starker O-Ton, gibt auch weniger starke, aber das sind so die zwei extremen Pole auf einer Skala, was so die, überhaupt die Situationseinschätzung angeht, und da ist schon was dran. Weil im Prinzip, wenn Sie versuchen wollen, das objektiv zu erfassen oder objektivierbar zu machen, dann stellen Sie ziemlich schnell fest, es gibt eigentlich als umfassende Datengrundlage für die Beurteilung einer Situation nur die polizeiliche Kriminalstatistik. Also natürlich erstellt jeder Verein, jeder Träger, der in dem Bereich arbeitet, auch Jahresberichte, wo Fallzahlen erfasst werden etc. pp. Aber als umfassende, das bündelnde Dokument oder Datengrundlage haben Sie nur die polizeiliche Statistik, die hat wiederum auch wieder zwei konkrete Schwachstellen. Zum einen wird dort natürlich nur das erfasst, was auch bekannt wird. Zum anderen wird dort nur das erfasst, was juristisch belangbar ist. Aber wenn man über Gewalt spricht, dann fängt natürlich die Schwelle ab, wo ist juristisch belangbar, ist nicht da erst an. Also auch schon vorher wird Ihnen Gewalt angetan, bevor Sie mich dafür anzeigen können, unter Umständen insbesondere, wenn wir vielleicht über solche Phänomene auch sprechen wie Ausgrenzung oder Diskriminierung. Das führt in Bezug eben auf die Gewalt dazu, dass wir selbst bei sich nahestehenden Akteuren sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Gewalt ist, beziehungsweise wie sie sich auswirkt, beziehungsweise wo sie herkommt. Um das einfach mal zu illustrieren, habe ich mal eine Visualisierung erstellt, von den Begriffen, die genannt wurden, bei einem stadtinternen Zielfindungsworkshop über den Gewaltbegriff. Also als wir angefangen haben mit dem Projekt, haben wir nach 2 Monaten einen Workshop gemacht, nur für die Marburger Stadtverwaltung, wo wir alle Stellen eingeladen haben, alle Ansprechpartnerinnen, die für unser Projekt wichtige Schnittstellen besetzen, also Sozialamt, Jugendamt, angrenzende Bereiche, Frauenbeauftragte selbstverständlich, und haben mit denen als allerersten Punkt mal versucht, den Gewaltbegriff zu harmonisieren oder zumindest abzuflossen. Und das ist jetzt einfach mal das, was dabei rausgekommen ist. Also Sie sehen einfach, es ist wahnsinnig komplex. Das ist eine Akteursgruppe, die ist schon sehr, sehr homogen. Und bei allem, was da genannt wurde, haben wir ja auch schon moderierend darauf hingewirkt. Und trotzdem finden wir einfach sehr viele Faktoren. Wir finden physische Gewalt, psychische Gewalt, strukturelle Gewalt, kulturelle Gewalt. Also vielleicht auch das, was der Herr hier vorne mal angesprochen hatte. Ist das jetzt Gewalt mit dem Traktor? Wahrscheinlich können Sie es da irgendwo wiederfinden. Es wird auch Leute geben, die da widersprechen. Und diese Leute müssen eigentlich von ihren Funktionen her nicht mal besonders unterschiedlich sein. Und aus diesem Begriff, aus diesem Problem mit den Gewaltbegriffen, ergibt sich natürlich ein sehr relevantes Problem. Das ist erstmal auf einer abstrakten und theoretischen Ebene. Aber wenn Sie Gewaltprävention machen, dann müssen Sie auch sagen, wogegen Sie vorbeugen wollen. Und das ist natürlich sehr strittig. Also denken Sie vielleicht einfach an die Illustration. Und das Entscheidende daran, das praktisch Entscheidende daran ist, dass natürlich die Wahrnehmung einer Problemlage auch die Wahl der Interventionsmöglichkeiten prägt. Also Sie haben natürlich auch, wenn Sie ein Mandat haben, wenn Sie rechtlich bestimmte Dinge tun dürfen oder nicht, haben Sie trotzdem immer noch Wahlmöglichkeiten, wie sie reagieren. Also Polizei ist ein gutes Beispiel. Die Polizei hat sowohl präventive Aufgaben als auch repressive Aufgaben. Sie kann sich dafür entscheiden, rein präventiv vorzugehen, das darf sie. Sie kann aber auch rein repressiv vorzugehen, Entschuldigung, aber sie kann sich auch in die Präventionsarbeit einbringen. Genauso sieht es mit der Staatsanwaltschaft aus. Staatsanwaltschaft im Jugendbereich darf durchaus auch präventiv vorgehen, aber das hängt natürlich davon ab, wie sie Probleme beurteilen, wie sie deren Hintergründe beurteilen und was sie als sinnvoll halten, dagegen zu tun. Und was wir eigentlich als unsere Leistung in diesem Projekt hauptsächlich ansehen würden, wenn wir es schaffen, evidenzbasiert diese unterschiedlichen Konzepte aufeinander abzustimmen. Wenn wir es schaffen, vielleicht auch manche Bilder zu korrigieren und neue Bilder zu entwickeln. Und das wäre gleichzeitig unser höchstes Ideal und aber auch unsere größte Herausforderung, die wir in unserer täglichen Arbeit vorfinden. Damit komme ich zu meinem Fazit oder unserem Fazit. Also der theoretische Gegenstand von Gewaltprävention ist praktisch eine sehr große Herausforderung für die Planung und Umsetzung. Das war das, womit ich jetzt beschlossen habe. Andererseits, was man nicht vergessen darf, es bieten sich darin auch große Chancen, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, wenn man das konstruktiv nutzt und wenn man zielgerichtet versucht, daran zu arbeiten, dann können Sie Lücken aufdecken. Das ist das, was uns auch mit unserem eigenen Gewaltbegriff passiert ist. Ja, wir sind mit einem sehr harten, sehr engen Gewaltbegriff ins Feld gegangen und haben festgestellt, Moment mal, wir sprechen ja bestimmte Phänomene damit überhaupt nicht an. Die Leute in der Praxis haben ja teilweise ganz andere Probleme, die wir mit dem Gewaltbegriff nicht adäquat abbilden können. Sie können, wenn Sie Unterschiede haben, auch besonders gut über Gemeinsamkeiten diskutieren. Also wenn Sie unterschiedlich sind, gerade zum Beispiel als Akteure konkret genannt, Polizei und Jugendamt, was kann man dann vielleicht trotzdem zusammen machen? Gerade wenn man über Ursachenprävention redet und nicht nur über Symptombekämpfung. Wo liegen denn auch Gemeinsamkeiten von dem, was wir wollen? Natürlich, wir machen andere Sachen. Aber wir haben vielleicht ähnliche Ziele und darüber kann man sich verständigen. Gerade wenn es eine Kontroverse gibt in den Sichtweisen. Und wenn es gelingt, verschiedene Perspektiven und verschiedene Aspekte zu integrieren, dann haben Sie eigentlich gerade durch die Kontroversen eine Erweiterung sowie ihrer Problemwahrnehmung als auch ihrer Strategieausrichtung und ihrer Handlungsspielräume, weil sie natürlich auch Dinge bearbeiten können, die sie selbst gar nicht auf dem Schirm haben, beziehungsweise Probleme, die sie haben, von anderen Leuten bearbeitet werden, die das vorher nicht getan haben. Und damit möchte ich gerne schließen und wir können vielleicht nochmal in die Diskussion starten, wenn Sie noch konkretere Fragen haben. Dann ist jetzt der Zeitpunkt. Danke.